Ich danke dir, dass du uns jeden einzelnen Leben gemacht hast und dass es du nach dem Psalm 139 wunderbar gemacht hast. Wir sind in deiner Hand, wir stehen in deiner Hand und wir laufen darauf zu, dass du mit der erhobenen Hand wiederkommst und die Welt vollendest und verherrlichst. Und jetzt in dieser Zeit bleibt uns das, dich anzubeten, auf dich zu schauen, auf dich, Jesus Christus, der du der Erlösung erkämpft hast am Kreuz und durch deine Auferstehung schon rechtlich festgelegt und deklariert hast. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich um dein Segen für den Abend, dass dein Geist darauf ruht, dass wir dürfen berührt werden von deinem Wort, dass du uns Entdeckungen schenkst und unser Leben damit berührst. Ich bitte dich für die, die nicht da sind, dass du sie möchtest segnen, begleiten, die, die an Arbeit sind, dass du ihnen Freude und Zuversicht gibst für das, was sie machen. Ich danke dir, dass alles in deiner grossen Hand ist. Und dir gebe ich alle Ehre, Jesus. Amen. Wir gehen einige Jahrhunderte zurück und singen im Grunde noch das gleiche Lied, aber aus einer anderen Generation. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und ich lade sie dazu aufzustehen. Wir starten mit einer Serie, mit einer Predigtserie am Mittwochabend, wo irgendwo ins Verständnis von, wenn eine Predigt stattfindet, ja nicht reinpasst. Aber es geht um das eine, dass wir eine Serie wollen, zu einem Thema anschauen, mit einem speziellen Fokus. Die Welt erreichen, prägen und gewinnen. Wir haben gerade das Lied gesungen vom Joachim Neander. Wahrscheinlich unbewusst, zum Teil bekannt. Es war ein gottesfürchtiger Mann. Der hat sich immer in ein Tal zurückgezogen, um seine Predigten zu schreiben, um zu beten. Und sein Leben, das in diesem Lied eine Wirkung hat bis heute, hat so eine Ausstrahlungskraft schon damals gehabt. Und in der Rezeptionsgeschichte von ihm, also in der Geschichte der weiteren, dass das Tal, in dem er Gott gesucht hat, in dem er Predigt geschrieben hat, nach ihm benannt worden ist, Neandertal. Und der grosse Fund vom Neandertaler ebenfalls auf ihn zurückgeht, weil es da so geheißen hat, wo man den Neandertaler gefunden hat. Der Joachim Neander, der hat die Weltgeschichte, der hat die Kultur bis heute geprägt und war ein tiefgläubiger Mensch. Er hat Kultur geprägt. Und in diesem Zusammenhang steht, die ganze Serie die Welt erreichen und gewinnen. Und ich lese dazu den Vers, der wie als Programm über dieser Serie steht, warum die Serie überhaupt so heisst. Nämlich Johannes 3, Vers 17 steht: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Johannes 3, Vers 17 ist unmittelbar noch ein Vers, wo man meint, es ist, oder wo man oft sagt, es ist Zentralvers, es ist bestimmt ein Zentralvers. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und dann heisst, Jesus ist nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Das hat der Serie den Namen gegeben, die Welt erreichen, prägen und gewinnen. Heute gibt es so eine Art Einführung dazu. Was ist überhaupt das Ziel und was geht es? Und die fortfolgenden drei Anlässe, die tauchen dann tiefer in das Thema. Ich werde noch kurz einen Abriss geben, so was genau die drei folgenden Anlässe bringen. Aber die Frage, um die sich das Ganze drüllt, ist, wie erreichen, prägen Christen die Welt? Wie erreichen, prägen und gewinnen Christen die Welt? Denn sie sind in den Sendungsauftrag von Jesus mit dir gerufen worden. In den Sendungsauftrag, wo es heisst, Gott hat seinen Sohn nicht geschickt, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. In diesem Sendungsauftrag ist der Christ eingestellt. Und zwar ist es phänomenal, dass die ganze Bibel eigentlich diesen Sendungsauftrag rahmt. Wir haben 1. Mose 12, wo der Abraham im Kern das Volk Israel berufen wird, um ein Segen zu sein für alle Völker von der Erde, vom Erdboden. Und wir haben als letzter Wille von Jesus genau der gleiche Befehl. Markus 16, Vers 15, geht hin und verkündet der ganzen Welt oder aller Welt das Evangelium. Was der Franz von Assisi dazu veranlasst hat, dass er das so wörtlich genommen hat, dass er den Vögel anfangen zu predigen hat, weil sie auch zur Welt gehören. Das heisst, der Missions-, der Sendungsauftragbefehl von Gott, der rahmt die Bibel und gibt den Christen den Auftrag, im Sendungsbewusstsein von Gott nachzukommen, die Welt zu retten für ihn. Und der Markus sagt ganz klar, das Evangelium soll predigt werden. Es soll nicht darüber nachgedacht werden. Es soll nicht nur in der Gemeinde gelebt werden oder im Hauskreis, sondern es soll rausgehen, es soll gehört werden von den Leuten. Das heisst, Evangelium heisst nichts anderes als gute Botschaft. Aber die Botschaft ist nur gut nach Jesaja 52, Vers 7, wenn sie auch gehört wird, wenn sie verstanden wird. Und das ist eigentlich die Frage, wie erreichen Christen, dass die Botschaft vom Evangelium wieder verstanden wird? Dass die gute Botschaft verstanden wird? Dass man die Welt für das Evangelium gewinnt? Wie, und ich wähle bewusst mal einen problematischen Begriff, wie passen sich Christen der Welt an, dass sie gehört werden? Wie passen sie sich an? Und es sind also die vier Punkte, die wir durchschreiten werden. Heute eine Einführung. Grundsätzlich, was ist die Welt im Blick vom Glauben gesprochen? Ist sie böse? Ist sie abgefallen? Ist sie gut? Ist sie erlösbar? Das ist eigentlich so der ganze Kreis, wo es heute oben drum geht. Was ist die Welt? Was ist sie? Wer sind Christen in der Welt? Was ist ihr Auftrag noch in der Welt? Und dass wir nicht alle schon entfleucht sind. Und schlussendlich, was das für einen Einfluss hat auf unsere Gottesdienste. Am Sonntag wird die Predigt zu 5. Mose 10 sein. Und zwar mit dem Hauptfokus darauf, es gibt einen Unterschied zwischen der allgemeinen Gnade, Liebe oder Offenbarung Gottes und der spezifischen Gnade Gottes. Die allgemeine Gnade Gottes gilt allen Menschen, unabhängig davon, ob sie Christ sind oder nicht. Und die spezifische, die rettende Gnade Gottes, die gilt den Christen. Und auf das werde ich rausgehen. Die allgemeine Gnade, was heisst denn das? Gottes Erkenntnis nach dem Römerbrief allen Menschen offenbart ist, nicht nur den Christen. Was bedeutet das für unser Denken über unseren Zugang zu der Welt? Der zweite Abend, der ist nächsten Dienstag, nicht nächsten Mittwoch, aber gleiche Zeit, nächsten Dienstag, werden wir einen Gast haben, Reto Pelli. Er kommt vor allem mit der Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die in Bezug auf den Glauben auf einer gewissen Distanz sind? Und wie helfen unsere Gottesdienste und wie helfen unser persönliches Engagement dazu, dass die Menschen erreicht werden? Wie ticken die Menschen, die nichts vom Glauben wissen oder nur wenig vom Glauben wissen? Weil man vergisst das so schnell als Christ, wie jemand tickt, der nicht Christ ist. Dazu wird der Reto Pelli kommen. Dann am Sonntag drauf, am letzten September-Sonntag, geht es um die Frage, Jesus Christus, wie hat er sich der Welt angepasst nach dem Philipper Kapitel 2 und wie werden wir ihm ähnlich? Also das ist so ein Cour d'Horizon, über die ganze Geschichte, die wir werden betrachten. Heute also die Frage, was ist genau mit der Welt auf sich? Wir machen es so, oder ich mache es so, ich werde so einen ersten Teil eine Einführung geben. Anschliessend werden wir in Gruppen eine Zeit haben von etwa einer halben Stunde. Ich werde mich so ein bisschen an der Uhr orientieren, wo wir zuerst individuell, je einzeln für sich, einen Text durchlesen aus Johannes 17. Und noch verschiedene Paralleltexte lesen und uns die Frage stellen, was ist die Welt, was ist das Verhältnis vom Christ zur Welt und dann in einem Gruppenaustausch noch ein bisschen auf den Punkt gehen und das dann noch visualisieren, da vorne mit Flipchart-Papier und dann schließe ich die Runde dann ab mit dem letzten Punkt. Also das ist so ein bisschen die Übersicht, also heute geht es ein bisschen länger, eineinhalb Stunden bis spätestens halb zehn werde ich das Komma setzen. Ich steige also ein. Was ist die Welt? Was ist die Welt? Ich lese dazu Matthäus 4, Vers 23. Matthäus 4, Vers 23. Matthäus 4, Vers 23. Der topfgenau gleiche Vers ist dann in Matthäus 9, Vers 35 auch nochmal. Also, wenn man jetzt nicht gerade findet, kann man auch Matthäus 9, Vers 35 anschauen. Es ist absolut phänomenal, was der Matthäus macht. Er gibt am Anfang vom ersten Wirken von Jesus eine Zusammenfassung und am Ende vom ersten Wirken von Jesus. Also Matthäus 4 bis Matthäus 9 ist so die erste große Wirkungszeit von Jesus. Und der Matthäus fasst Die große Wirkung sieht zusammen mit dem Vers: Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Der Text sagt etwas wesentlich darüber aus, was die Welt ist. Sie bringt die Botschaft von Jesus auf den Punkt. Sie sagt nämlich, was Jesus gemacht hat. Er ist umgezogen in ganz Galiläa. Und was hat er gemacht? Er hat predigt, und zwar das Evangelium, die gute Botschaft vom Reich Gottes. In jüdischen Ohren hat das, ja, das ganze Orchester, das wir aus Psalm 150 haben gehört, am Anfang vom heutigen Abend, wachgerufen. Da haben alle Glocken geläutet. Jesus predigt das Reich Gottes. Er redet vom Reich Gottes. Und dazu ist gut, wenn wir mal uns Gedanken darüber machen, was ist das Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Um was geht es da? Die jüdischen und die alttestamentlichen Personen, die haben unter dem eine genaue Vorstellung gehabt. Die haben vom Alten Testament her gewusst, es kommt eines der Tag, wo Gott König wird auf dieser Welt. Wo er aus Jerusalem, vor Jerusalem wird regieren. Und das wird das Reich Gottes sein. Es wird eine wiederhergestellte, vollkommene Menschheit sein. Es wird kein Gebrechen mehr haben. Es werden Lamm und Leu zusammenhausen. Das Kind wird am Otterloch hocken. Es wird kein Übel mehr sein. Das war die Vision vom Alten Testament. Und die Juden, insbesondere die Pharisäer, die Hauptgruppe in religiöser Hinsicht zur Zeit von Jesus, hat an dem festgehalten. Es kommt der Tag, wo Gott einst sein Reich aufbauen wird. Für das haben sie gefastet, für das haben sie gelebt, für das haben sie auf die Reinheit geschaut, dass der Tag kommen kann. Das war die Vorstellung vom Reich Gottes. Das Christentum bzw. Jesus Christus hat diesen Punkt aufgenommen und zum Zentralthema gemacht. Er hat gesagt, das Reich Gottes, das ist mein Zentralthema. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zum Predigen, und zwar das Evangelium vom Reich Gottes. Wo ordnen wir also das Reich Gottes auf der Zeitgerade von der ganzen Bibel, sagen wir mal von der Weltgeschichte in theologischer Hinsicht ein? Und dazu gehe ich ganz am Anfang, wie wir das Reich Gottes verstehen und einordnen. Gott hat am Anfang die Welt gemacht, und zwar Himmel und Erde, so heisst es in 1. Mose 1 bis 2. Und Gott hat die Welt, Himmel und Erde, vollkommen gemacht. Er hat sie ohne Fehler, ohne Gebrechen gemacht und hat Menschen darauf gesetzt. Das ist wie der Prolog von der ganzen Geschichte und eigentlich Zusammenfassung auch von der Weltgeschichte überhaupt. Das ist Gottes Ziel. Eine vollkommene Welt, Himmel und Erde in Perfektion. Und das hat er geschaffen. Und der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt. Und es ist zum Fall gekommen, zur Sünde, die in die Welt eingedrungen ist, und als Folge der Sünde der Tod. Das heisst, im Augenblick, wo der Mensch gesündigt hat, ist die Perfektion auf Rate gestorben. Es hat geheißen, von diesem Augenblick an wird die Vollkommenheit umgedreht und es wird der Tod kommen. Der Tod ist nicht ein Folge von einem Evolutionsprozess, wo die Evolution sagt, der Tod ist notwendig, dass ein Fortschritt geschieht, sondern der Tod war gerade das Gegenteil. Er war die Umkehrung von der Perfektion, die Umkehrung vom Fortschritt. Es ist ein Rückschritt passiert, der Fall. Und jetzt hat Gott sich gesagt, und ich wähle Menschen, die sind dazu da und in dieser Welt, dass was unter dem Fluch steht nach 1. Mose 3, was unter dem Fluch steht nach 1. Mose 3, Vers 15, nämlich der ganze Erdboden steht unter dem Fluch, seit dem Augenblick, soll gesegnet werden durch das Volk Israel, wo rausgelesen worden ist durch Abraham. Und es ist sehr spannend, dass in 1. Mose 12, Vers 3 heisst, in der Abraham und in deinen Nachfolgern sollen gesegnet werden alle Geschlechter von der Erde, vom Erdboden, von der Welt. Also der Bezug besteht eindeutig, dass der Erdboden verflucht ist worden oder zündet, der Tod ist eingekehrt, aber Gott hat eine Erlösungsinstanz einberufen, die dem entgegenwirken soll. Und der Höhepunkt war, wo Jesus Christus in Person selber gestorben ist. Er hat die Folge der Sünde auf sich genommen. Wo der Tod ist, er selber hat sich kreuzigen lassen. Das heisst, wir haben bis jetzt einen Dreischritt. In der Theologie wird das so zusammengefasst. Wir haben Schöpfung. Fall und dann die Erlösung. Das Volk Israel hat dann nichts anderes gemacht, als auf die Erlösung vorausblickt und auf sie hingewiesen. Mit dem ganzen alttestamentlichen Tempel und Opferdienst. Und Jesus Christus hat die Erlösung rechtlich manifestiert und klar gemacht und hat Markus 16, Vers 15 die Jünger berufen, dass sie von diesem Kreuz aus gehen in die ganze Welt und die Erlösung, die Botschaft weitertragen. Nur, das ist jetzt nicht das Ende. Wir haben Schöpfung, Fall, Erlösung. Die Vollendung fehlt noch. Und die kommt ebenfalls wie Schöpfung und Fall in zwei Schritten. Als erstes wird irgendwann der Moment kommen, da Jesus Christus wird am Himmel erscheinen. Und nach dem Philipperbrief werden das alle Menschen sehen. Jeder Mensch wird Jesus Christus sehen, wenn er wiederkommt. Die einen zu ihrem Erschrecken, die anderen zur Faszination und Freude. Und dann wird etwas geschehen, was erst einmal in der ganzen Weltgeschichte passiert ist. Nämlich wird das sein, dass diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben und verstorben sind, werden auferweckt werden aus dem Tod, werden einen vollkommenen, wiederhergestellten Körper bekommen und Jesus entgegengehen und mit dem das Reich auf dieser Welt aufbauen. Das heisst, was einmal in der Weltgeschichte mit Jesus ist geschehen, das war wie ein Vorwegnahme gewesen vor dem, was eigentlich dann mal wird geschehen mit allen Christen. Die Christen, die dann noch am Leben sind, die werden, nachdem die Toten auferweckt sind worden, die Jesus glauben, in einem nur verwandelt werden, ihnen gleich. Wir werden den Leib haben, den Jesus hatte, nach seiner Auferstehung. Wir werden einen verherrlichten Leib haben. Es gibt die jüdische Tradition, die hat schon von dem gewusst, dass eine Auferstehung, eigentlich die ganze jüdische Tradition, nicht nur eine, die haben von dem immer wieder gesagt, es kommt der Tag der Auferstehung, dann, wenn das Reich Gottes dann anbricht. Und sie haben Folgendes gesagt. Sie haben, also ein Strang von dieser jüdischen Überlieferung hat gesagt, wenn der Moment kommt, dann werden unser Körper verherrlicht werden. Nur die Merkmale von unserem Körper werden bestehen bleiben. Für eine bestimmte Zeit, und zwar aus Wiedererkennungsgründen, also dass man sich erkennt. Aber nach einer gewissen Zeit wird das wegfallen. Das haben sie in Bezug genommen auf zum Beispiel Wunden, die man hat, oder Narben, die man hat aus der eigenen Biografie. Weil bei Jesus Christus, als er auferstanden ist, hat man seine Wunden auch noch gesehen. Nägelmal hat man gesehen, obwohl er schon einen verherrlichten Leib hatte. Und die jüdische Tradition hat gesagt, also eine gewisse Zeit lang, die hat natürlich nichts von Jesus gewusst, damals noch, eine gewisse Zeit lang wird man Narben und Merkmale vom Körper, die man hatte, noch sehen, aber die werden dann mit der Zeit wegfallen. Dass man einen vollkommen, einen absolut perfekten Körper bekommt, in dem jetzt Gott sein Reich aufbaut, nämlich den neuen Himmel und die neue Erde. Das heisst, mit Schöpfung, Fall, Erlösung, noch im Fall das Aufstehen, Auferstehung und dann neuer Himmel und neue Erde, oder das ist das Reich Gottes. Jetzt gibt es natürlich auch viele Aspekte, die man vor allem in dieser Phase hier einordnet vom Neuen Testament. Das tausendjährige Reich ordnet da noch Menge zu, dass nach der Auferstehung zuerst noch das tausendjährige Reich kommt, bevor dann das eigentliche Reich Gottes kommt. Aber ich lasse jetzt mal all die Aspekte auf die Seite, sondern ich zeige nur die grosse rote Linie von der Schöpfung zu der Wiederherstellung von der Schöpfung, vom Reich Gottes. Und es wird nicht so sein, dass die Schöpfung vernichtet wird und wir einfach in den Himmel entfliehen. Sondern es wird so sein, dass wenn zur Zeit vor Auferstehung Jesus wird kommen, er auf die Erde wird kommen und die Erde wird umwandeln. In 2. Petrus 3 steht das sehr spannend. Und zwar steht das so: Und die Erde und die Werke werden auf ihr im Gericht erfunden werden. Das heißt, im Moment, wo Gott die Welt neu schaffen wird, da wird das Gericht kommen. Im Moment, wo die Auferstehung wird sie sein, da wird Gott die Welt richten. Und er wird es so machen, dass sie im Feuer erprobt wird. Viele haben das so verstanden, dass dann die ganze Welt, der ganze Himmel und der ganze Kosmos, was jetzt geht, verbrannt wird und fortgeworfen wird und dann Gott etwas ganz Neues wird machen. Aber der Gedanke ist nicht der von dem, was der Petrus da sagt, sondern er betont eine Art das, was wird aufhören, aber er betont auch die Brücke, die zwischen der alten Erde und der neuen Erde wird sein. Nämlich wörtlich geht es ihm darum, dass wenn Gott die Welt im Feuer erprobt, dass er sie läutert, so wie man Gold geläutert hat. Ähnlich wie der Paulus im 2. Korinther, im 1. Korinther 3, Vers 15 sagt von uns Christen, wir werden im Feuer erprobt und es wird geschaut, was Bestand hat für das neue Reich Gottes und was verbrannt wird. Aber es ist nicht so, dass die ganze Erde einfach verbrannt wird, sondern sie wird geläutert werden, auf dass sie vollkommen gemacht wird. Und wir haben wie die zwei Verbindungen in der Bibel überall. Einerseits das ganz vollkommene Neue, das kommt, und andererseits Kontinuität zum Alten, das war. Das heisst, Gott gibt das Projekt Erde nicht auf, aber er wird sie retten und erlösen und vervollkommnen. Und es gibt eine Kontinuität zwischen Schöpfung und Reich Gottes. Das Reich Gottes ist die Wiederherstellung der Schöpfung. Das heisst, lange Rede, kurzer Sinn, um was geht es, wenn wir das Bild vom Reich Gottes vor Augen haben? Es geht um das, dass die ganze Schöpfung zwar gefallen ist, aber sie ist als Ganzes erlösbar. Die ganze Welt ist erlösbar. Und Jesus ist zum Ziel gekommen, sie zu retten, die Welt. Nach Johannes 3, Vers 17. Gott hat zwei Aufträge gegeben. Er hat hier den Auftrag gegeben, um das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt geht die ganze Welt. Bei der Schöpfung hat er auch einen Auftrag gegeben. Zwar hat Adam und Eva gesagt, jetzt müsst ihr nicht das Evangelium verkündigen, es ist ja vollkommen Werden. Sondern hat ihnen gesagt, geht hin und macht die Welt untertan und bebaut sie. Er hat einen Kulturauftrag gegeben, Gott. Das heisst, wir haben in der ganzen Weltgeschichte, in der Heilsgeschichte, haben wir zwei Aufträge, die Gott gegeben hat. Einerseits einen Kulturauftrag und andererseits eine evangelistische Aufgabe. Und es ist nicht so, dass die Kulturaufgabe ersetzt worden ist, sondern die gehen heute Hand in Hand. Das heisst, Christen, die haben einen Auftrag in der heutigen Welt, in der heutigen Kultur und sie haben eine Aufgabe für die heutige Kirche, für das Volk Gottes. Und es ist sehr spannend, wenn wir Hesekiel 40 bis 48 lesen oder auch Offenbarung 21, wo es immer ums Reich Gottes geht, am Ende, dass dort immer von Städten die Rede ist und von einem grossen kulturellen Projekt. Es geht immer um Kultur, um eine grosse Stadt. Am Anfang hat es angefangen mit einem Garten. Am Schluss hört es auf mit einer Stadt. Gott hat einen Kulturauftrag gegeben und um den zu erreichen, hat er uns gesagt, geht hin und rettet die Welt für das Evangelium. Der Abraham Kuyper, das war ein niederländischer Pfarrer, der hat Folgendes gesagt: Es gibt keinen einzigen Zentimeter in der ganzen menschlichen Existenz, über den Jesus Christus nicht ausruft, das ist mir. Es gibt keinen einzigen Zentimeter auf der ganzen Welt, wo Jesus nicht ruft, das ist eigentlich mir. Das hat er wollen. Es gehört eigentlich ihm. Wenn Jesus also vom Reich Gottes predigt hat und in seiner Person hat er es schon umgesetzt, weil spannend ist, ich habe gelesen, er hat das Evangelium predigt und was hat er gemacht? Er hat Kranke gesund gesund gemacht, er hat Tote auferweckt, er hat den Tod rückgängig gemacht und das, was zum Tod führt. Er hat schon das Reich Gottes ausgelebt und in seiner Person hat er den Tod besiegt und ist auferstanden und ist eigentlich schon da. Das heisst, Jesus hat schon das Reich Gottes ausgelebt und hat schon gezeigt, wohin das gehen soll. Es hat für ihn bedeutet, dass die Sicht vom Reich Gottes wie eine Art die Weise ist, wie wir die Welt umarmen können. Wenn wir vom Reich Gottes reden, dann ist das die Motivation, etwas für die Welt zu tun. Das ist das Reich Gottes. Wenn wir als Reich in der Zukunft denken, dann müssen wir im nächsten Augenblick daran denken, und jetzt ist mein Auftrag, etwas in dieser Welt zu tun. Der Luther hat einmal ein schönes Zitat gebracht. Er hat gesagt, wenn ich wüsste, dass Gott wiederkommt, am morgigen Tag, dann würde ich heute noch einen Äpfelbaum pflanzen. Wer gewusst hat, die Erde ist nicht einfach, die wird dann nicht einfach weggeworfen werden, sondern Gott wird sie verherrlichen. Er wird sie im Feuer erproben und vollkommen neu machen. Er hat gesagt, wenn ich selbst wüsste, Gott wird morgen wiederkommen, ich würde rausgehen und einen Äpfelbaum pflanzen. Es gibt eine Hoffnung für die Welt, dass wir die Substanz von dieser Welt gerne haben können, ohne dass wir dem Motiv dieser Welt anheimfallen. Wir können die Substanz der Welt gerne haben. Das ist der Grund, wieso Christen dürfen ein gutes Essen geniessen. Ein Glas Wein, ein Bier mit einem Freund. Wieso sie das dürfen geniessen? Weil sie die Substanz dieser Welt dürfen gerne haben. Ohne dem Motiv dahinter zu verfallen. Es gibt viele Christen, die geniessen auch Bier. Aber eigentlich nicht in dieser Sicht vom Reich Gottes. Nicht mit dem, dass sie die Welt umarmen wollen, sondern aus anderen Motiven, wo nicht Christen erkennen. Nämlich, ich will jetzt das einfach. Oder ich muss jetzt das haben. In dieser Motivation sollen Christen nicht mehr leben. Aber sie dürfen die Substanz dieser Welt mit einnehmen, weil die grosse Vision von Gott war mit der guten Schöpfung. Ein Ja zu dieser Schöpfung. Jetzt, die Welt wird oft negativ verstanden. Die Welt, das ist meistens so eine Aussage, oh, das ist böse. Wir sollen nichts mit der Welt zu tun haben. Wir sollen uns nicht der Welt anpassen. Das hat sich wie eine Art internalisiert bei den Christen. Und man hört immer, sobald man zum Beispiel sagt, Christen dürfen sich nicht an die Welt anpassen, der eigentliche Kern vom Gedanken. Die Welt ist schlecht und wir Christen sind wie aus der Welt rausgenommen. Jetzt, wenn wir auf den Hintergrund von hier schauen, dann hat das einen Teil von der Wahrheit, aber nur die Hälfte. Christen, die stehen in einem ambivalenten Verhältnis zu der Welt. Auf der einen Seite gehören sie in die Welt. Sie sollen sich investieren in die Welt. Sie dürfen die Substanz dieser Welt gewinnen. Auf der anderen Seite, sie sollen sich nicht dem Motiv dieser Welt anpassen. Sie sind irgendwo in einem Spannungsfeld zwischen Fall und Auferstehung, zwischen Schöpfung und Reich Gottes. Sie schwanken wieder zwischen, sind mit eingefangen. Und es heisst in Römer 8, die ganze Welt leidet darunter, die ganze Schöpfung leidet darunter. Unter das, dass wir in einer Knechtschaft leben, und auf das, dass es eine Hoffnung gibt, eine Erlösung. Und Christen, die stehen da dazwischen, dass sie auf einer Seite sich dürfen, anpassen und auf der anderen Seite müssen die Distanz suchen. Sie dürfen nicht eingenommen werden von der Welt, aber sie müssen sich hingeben an die Welt. Und das ist eine grosse Spannung. Das wird am zweiten Sonntag, also den letzten Sonntag vom September, das Thema sein, was heisst Anpassung? Wie müssen sich Christen eigentlich anpassen? Das heisst, die Welt darf man nicht einfach so als wow, das Böse und Negative anschauen. Der Miroslav Wolf hat zu diesem Thema einen phänomenalen Artikel geschrieben. Und der hat Folgendes gesagt: Christen sind nämlich die Insider der Welt. Sie sind die eigentlichen Menschen. Sie sind eigentlich Menschen, wo die Welt dafür würdig ist. Die Christen sind die Insider dieser Welt. Und es ist eigentlich das, wo er darauf raus will, was in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, dass wenn jemand in Christus Jesus ist, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Dann sind wir die Insider der Welt. Es ist ein sehr elitärer Gedanke, aber Christen sind die eigentlichen Menschen, weil sie im Ruf der Bestimmung Gottes gefolgt sind. Christen gehören in die Welt. Sie gehören in die gute Schöpfung, die gefallen ist, aber die auf die Erlösung wartet, auf die Auferstehung. In 1. Petrus 2, Vers 11 steht Folgendes. Liebe Geschwister, ich ermahne euch als Fremdlinge in dieser Welt, haltet euch von Eigensucht und Begierde, die gegen die Seele streiten, fern. Er sagt, oh, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge in dieser Welt. Das Wort, das hier gebraucht wird, das heisst eigentlich wörtlich, ihr seid Nachbarn oder von dieser Welt. Ihr seid Nachbarn von dieser Welt. Das heisst, irgendwo, wir gehören in die Welt, aber nicht in dem Status, wie ein nicht erlöster Mensch steht. Es gibt dann verschiedene Aussagen. Ihr seid Bürger von dieser Welt, wir sind Beisassen, das sind alles Begriffe, die Paulus und an anderen Orten und der Petrus da braucht. Wir sind Nachbarn, wir sind Bürger eigentlich von einer anderen Welt, von dieser hier. Im Philipperbrief steht, unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir Jesus Christus erwarten. Das war eine andere Aussage. Unser Bürgerrecht ist noch jemand anders. Wir sind hier auf dieser Welt im jetzigen Zustand als Fremdling, als Ausländer. Wir sind nicht für diese Art von Welt bestimmt, sondern dann für die Vollkommene. Jetzt, wir meinten manchmal, das heisst, wir sind hier nur auf Durchzug. Bürger, wir sind Pilger, wir sind Fremdlinge, wir sind Ausländer, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Doch das ist wieder auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen. Wir vergessen die große Linie, das Ziel mit dem Reich Gottes, mit neuem Himmel und neuer Erde, für die wir bestimmt sind. Wir sind nicht für einen Himmel irgendwo in geistiger Sphäre bestimmt, sondern auf neuen Himmel und neue Erde. Und genau das heisst das Bürgerrecht, von dem der Paulus in Philipper 3 redet. Nämlich, er redet dort zu den Philippern, die römische Bürger waren. Die Stadt Philippi war eine römische Kolonie. Und jeder Bürger der Stadt Philippi im Anfangsstadium war Bürger von Rom. Und jetzt sagt er zu den Philippern, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Die haben genau gewusst, was sie darunter verstehen. Nämlich, als römische Bürger haben sie gewusst, wir haben das römische Bürgerrecht. Das heisst aber nicht, dass wir Anrecht darauf haben, einmal in Rom zu wohnen. Oder dass wir dort hin müssten. Sondern das hat geheissen, wir haben den Status eines römischen Bürger. Und wir haben Zuversicht, dass der römische Kaiser ab und zu auf Besuch vorbeikommt. Es hat nicht geheissen, dass man Wohnrecht hat in Rom. Sondern man war römischer Bürger in Philippi. Man hat dort hingehört und darauf gewartet, dass ab und zu der Kaiser vorbeikommt. Und jetzt sage ich noch mal, was Paulus der Philipper sagt. Euer Bürgerrecht ist im Himmel, woher ihr Jesus Christus erwartet. Es ist nicht dazu da, dass wir dann einfach irgendwann weggehen und im Himmel sind. Sondern umgekehrt, dass wir himmlische Bürger sind, heisst, dass irgendwann Jesus zu uns kommt, was Paulus auch sagt. Von dort her, wir erwarten, dass Jesus Christus wieder kommt. Dass er kommt. Das bedeutet das römische Bürgerrecht. Und die Aussage von Pilger und Fremdlingen betont das, dass wir sind für eine bessere Welt bestimmt. Eine vollkommene, die Gott machen wird, im Augenblick, wo er wiederkommen wird, wo die Auferstehung wird sein, wo die Vollendung wird sein, mit dem, dass er neue Himmel und neue Erde schafft. Das ist jetzt eine Frage, die Peter Piet auch aufgeworfen hat. Ich habe das angedeutet mit dem Verweis auf 2. Petrus. Es gibt zwei Stellen, die davon reden, dass die Welt zerstört wird. Offenbarung 21 und 2. Petrus, wo ich schon zitiert habe, 3. Sie reden davon, Himmel und Erde werden vergehen. Und 2. Petrus, sie wird im Feuer gelütert werden. In Römer 8 und in 1. Korinther 3 geht es darum, dass die Kontinuität dieser Welt betont wird. Nämlich, dass sie jetzt unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit steht und einmal frei werden darf. Und dass... Ich habe gerade eine längere Diskussion mit den Zeugen Jehovas gehabt, aber das müssen wir vielleicht separat nehmen. Das macht es fast zu weit. Aber ich würde, also, die Zeugen Jehovas haben nicht in allem falsch. Ja. Der Punkt ist der, Römer 8, Vers 19 bis 21, 1. Korinther 3, Vers 15, betonen Kontinuität, die wir bestehen. Unser Leib wird verwandelt werden. 1. Korinther 15 schreibt davon, das Vergängliche wird Unvergänglichkeit anziehen. Das heisst, es bleibt eine Kontinuität vom Körper. Und genau gleich, 2. Petrus, das heisst, die Welt wird erprobt werden im Feuer. Das heisst nicht, dass sie zerstört wird, sondern dass sie erprobt wird, wie man Gold läutert. Das Unreines, Vergängliche wird zerstört und es wird ersetzt durch das Unvergängliche. Das heisst, wir haben selber in der Bibel genau das Spannungsfeld zwischen es wird ganz neu und doch auch von der Kontinuität. Es gibt beides und wir können nicht einfach das eine gegen das andere ausspielen, sondern wir müssen sagen, es gibt wie beide Bilder. Es gibt einen völligen Abbruch auf der einen Seite, es wird ganz anders sein, es wird verherrlicht sein, es wird vollendet sein und auf der anderen Seite, es wird ein Wiedererkennungseffekt sein. Es wird wieder eine neue Welt, eine neue Erde sein. Der Paulus betont sogar, jetzt haben wir einen seelischen Körper. Dann haben wir einen geistigen oder geistlichen Körper. Aber beides braucht das Wort Körper, Fleisch. Ja. Das heisst, es bleibt eine Kontinuität und gleichzeitig wird irgendwie alles neu. Es wird alles neu. Und in diesem Spannungsverhältnis stehen wir und irgendwie die Spannung müssen wir auch aushalten. Aber es ist vielleicht darum eine Spannung, weil auf der einen Seite das Gefallensein von der Schöpfung betont wird und auf der anderen Seite die Vollendung und die Verherrlichung. Ich möchte noch mit einem Gedanken schließen. Was heisst, die Welt erreichen, prägen und gewinnen? Ich meine, es bedeutet, dass wir hingehen in die Welt, ohne dass wir rausgehen, aber auch ohne, dass wir uns von der Welt einnehmen lassen. Wir sollen hingehen in die Welt, ohne rauszugehen aus dieser Welt, aber doch so, dass wir nicht eingenommen werden von dieser Welt. Dass nicht unser Herz an dieser Welt klebt. Eigentlich heisst das, wir opfern. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Von ihm heisst, er ist in die Welt eingegangen. Er ist hingegangen. Er ist selber in Gestalt vom sündigen Fleisch, Römer 8, Vers 3, gekommen. In Gestalt vom sündigen Fleisch ist er gekommen. Er ist hingegangen. Das Lukas-Evangelium berichtet den Lebensweg von Jesus mit dem Fokus und Jesus hat nach Jerusalem aufgeschaut und ist hingegangen. Wenn man das Lukas-Evangelium strukturieren, also einen Überblick macht, wie es aufbaut, dann hat Lukas immer wieder an gewissen Stellen das eingebaut und Jesus hat nach Jerusalem geschaut, dort hat er hingehen. Schlussendlich hat er hingehen aus der Stadt, aus Jerusalem raus. Dann hat er hingehen ans Kreuz. Die Rettung von dieser Welt hat Opfer bedeutet. Und ich glaube, das bedeutet es für Christen, wenn wir Jesus ähnlich werden sollen, dass wir sonst etwas kosten lassen, die Welt. Dass wir uns etwas kosten lassen. Dass wir hingehen und versuchen, die Welt für Jesus zu gewinnen. Und ich möchte so zwei, drei Ermutigungen geben, für was das bedeutet bei uns im Gottesdienst und bei uns in der Kirche. Der Fokus wird ja vor allem in einer Woche am Dienstagabend noch schwerer beleuchtet werden. Aber dass uns bewusst ist, unsere Gottesdienste, die Kirchen sind nicht nur für uns da, sondern sind für Gäste da. Der Psalm 40, Vers 4 sagt, wenn nicht Christen oder dazu mal nicht Israeliten die Juden haben gehört Lobpreis machen, dann sind sie fasziniert worden und es hat können Ehrfurcht und Vertrauen zu Gott wecken. Lobpreis kann Ehrfurcht und Vertrauen zu Gott wecken. Und der Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 24 folgende, wenn ein prophetisches Wort geschieht, dann wird ein Gast überführt und wird seine Sünden kennen. Das heisst, Gottesdienste sind immer auch dazu da, dass Gäste berührt werden aus der Ewigkeit. Und das ist unser Auftrag. Meine Bitte ist, dass, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, nicht einfach der Fokus auf dem liegt, was will jetzt Gott mir sagen, sondern was will Gott durch mich einem Gast sagen. Es gibt so eine schöne 3-Minuten-Regel von einem Prediger in Deutschland, Klaus Douglas, der sagt, jeder Gottesdienstbesucher muss sich eigentlich eine 3-Minuten-Regel zu Herzen nehmen. Die heisst nämlich, vor und nach dem Gottesdienst tue ich mich 3 Minuten mit Leuten einlassen oder gehe auf Leute zu, grüße sie, rede mit ihnen, biete einen Kaffee an oder lasse sie ein. 3 Minuten mit Leuten, die mich noch nicht kennen, die neu sind oder die ich noch nie gegrüßt habe, die ich noch nie darüber austauscht habe. Und er sagt, der Klaus Eickhoff schließt sich eigentlich an dem an und sagt, im Grunde genommen, nach dem Neuen Testament, sind eigentlich alle Christen Pfarrer oder Pastoren. Sie sind alle Heilige, sie sind alle Priester. Im Grunde genommen sind alle Pastoren. Und er sagt, das würde eigentlich das Problem in der Kirche lösen, wenn alle sich als Pastoren sehen würden. Dann würde nämlich nie die Kritik kommen, oh, mich hat der Pastor noch nie besucht. Weil wir sind alle Pastoren. Wir sind alle Priester. Ich fände es schön, wenn wir das auf unser Herz nehmen. Wir alle haben einen Auftrag für die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dass sie mich in meinem Glaubensniveau einfach nur hebt und ich provozieren kann. Weil dann leben wir nach dem Motiv dieser Welt. Dann übertragen wir den Individualismus und Konsumerismus auf unser Leben und sind eigentlich gar nicht anders als die Welt. Sondern dass wir sagen, wir haben einen Auftrag für die Welt. Und die zeigt sich auch im Gottesdienst. Schlussendlich auch, dass man von seinen Vorlieben Abstand nimmt und sie opfert. Dass man Vorlieben, was Musik, was Lied gut, was die Sprache im Gottesdienst betrifft, auch geopfert wird. Dass man es hingeht, weil Jesus auch alles geopfert hat. Er hat alles geopfert, er hat nichts zurückgehalten. In keinem Punkt hat er schlussendlich können sagen, jetzt habe ich noch etwas gemacht, das mir gut getan hat. Er hat seinen Blutstropfen gegeben. Und das wird Gott segnen. Gott verspricht, dich nur zu segnen, wenn du selber ein Segen bist. Das hat er ganz am Anfang am Abraham gesagt. Ich will dich segnen, wenn du ein Segen bist für die anderen Menschen. Gott wird dich nur segnen, wenn du selber ein Segen bist und von dem Segen weitergehst, wo Gott dir gegeben hat. Ich schließe, wir singen kein Lied mehr und beende mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in diese Welt gesandt hast, dass du Jesus Christus uns nicht aus dieser Welt hast wollen, sondern du hast uns hier hingestellt, damit die Welt dich, Jesus Christus, erkennt. Jesus, ich bitte dich, dass das passiert. Ich bitte dich, dass das passiert hier in der Fegmännendorf Uetike. Unser Land, ganz Europa hat es so nötig, weil wir die Erkenntnis von dir, Jesus Christus, abgestülpt haben. Wir haben sie verworfen. Die ganze Aufklärung hat gestartet mit einer Aussage, wir müssen alles erklären, als ob es Gott nicht gibt. Ich bitte dich um Vergebung dafür und ich bitte dich, dass du einen neuen Aufschwung gibst, dass du wie eine Erweckung schickst. Und manchmal bitte ich auch, dass du vielleicht Sachen zulässt in der Politik und in der Natur, dass man aufgerüttelt wird, dass unser Wohlstand äußerlich, aber vor allem innerlich zerbricht und man den Blick wieder bekommt auf das Zukünftige, auf das, wo du den Menschen darauf hingeschaffen hast, am Anfang bei der Schöpfung und wo du ihn hinführen willst. Ich bitte dich, Jesus, dass sich Menschen bekehren hier in den Gottesdiensten, dass Gäste kommen und willkommen sind, dass man sich wohlfühlt und dass jeder Christ hier in dieser Gemeinde den Auftrag sieht, selber etwas zu beitragen, dass die Welt dich erkennt. Amen. Damit einen schönen Abend. Ich bin noch ein bisschen da. Vielleicht hat ganz bestimmt zur Diskussion angeregt. Dann geniesst es noch. Ich kann auch ein bisschen Chips aufmachen. Und so schon gute Nacht. Und am Sonntag herzlich willkommen zum Gottesdienst hier.